Hey, hey.
Hey.
Privet.
Hey.
Und bonjour. Das sind die vier Begrüßungen der nächsten vier Teams.
Ja?
Habe ich extra googeln müssen.
Ja.
Ja. War nicht so schwer. Herzlich willkommen zu
My Podcast Spezial.
Dem EM-Spezial. In den kommenden Folgen schauen wir uns alle 24 Teams ganz genau an. Wir gehen Gruppe für Gruppe durch die interessantesten Geschichten. Ich krieg die nur hier, bevor es vielleicht überall anders laufen wird. Aber wenn, dann wahrscheinlich nur hier.
Mit dir.
Mit uns, zwei Podcastern eures Vertrauens. Mit dabei der Mann, nach dem alles benannt ist, Carsten Janker.
Und?
Und mit mir, Kevin Pitychef, der Mann, der auch irgendwie EM und WM Erfahrung hat, aber leider ja. nur von der Couch. Gruppe B, Carsten. Spannende Teams. Wir gehen gleich mal näher drauf ein, weil mit dabei ein Favorit und ja. ein Geheimtipp. Gruppe B mit Belgien, Dänemark, Finnland und Russland.
Für dich ein Geheimtipp mit dabei?
Ja, da schaffst du.
Also Belgien für mich, ja. mit einer der Favoriten.
Ja.
Russen?
Du, ich werde es dir jetzt noch nicht verraten. Ich okay. sag's dir dann, wenn es soweit ist. Wir starten
ja, wir reden gleich. Ja gerade über die Gruppe.
Ja, aber wir starten jetzt mal mit Belgien.
Okay.
Mit einem der Favoriten, die Roten Teufeln liegen auf Platz 1 der Weltrangliste. Früher Geheimtipp, mittlerweile Favorit. Ich frage gleich am Anfang, jetzt oder nie?
Ja, es haben immer ein paar Ausfälle. Die halt auch schwer wiegen.
Mhm.
Jetzt hat er den Witzel hat er jetzt mitnominiert, weil er ein 26-Mann-Kader ist.
Ja.
Und er hat, glaube ich, Achillessehne gerissen,
also, ja.
was nicht wirklich lustig ist.
Ja.
Also da braucht man schon sehr, sehr lange.
Ja.
Und du brauchst natürlich auch wieder eine gewisse Zeit, um in den Rhythmus zu kommen. Aber er hat ihn mitgenommen. Und ja, aber es wird auch, sie müssen sich halt auch wiederfinden. Aber sie haben halt auch immer Spieler, die ihn sehr großen Ligen spielen
ja.
und da auch Stammspieler sind. Und deshalb gehören sie natürlich zum Favoritenkreis. Und als Nummer eins gehörst du nun mal dazu.
Ja, und das Ding ist, die wissen ja selbst, dass sie Favorit sind. Die sind ja nicht blöd. Die wissen ganz genau, wie gut der Kader ist. Da hat man halt leider noch ein bisschen mehr Druck. Was macht dieser Druck? Oder ist der wurscht, weil man sowieso damit umgeht seit Jahren, weil man im Profigeschäft ist?
Ja, so. Aber es ist so, wie die, was ich vorher gesagt habe, sie wollen halt trotzdem, du willst in dieses Turnier starten. Da wiederholst du dich. Noch einmal, wir können jede Gruppe durchgehen. Du bist der Favorit.
Ja, das machen wir.
Ja, aber du willst mit einem Sieg starten und willst dann in einen Flow kommen. Ja, du willst nicht verkrampft sein und so. Deshalb, sie können, glaube ich, schon mit dem Druck umgehen.
Ja, aber da kannst
und werden
du ja,
sie auch durchsetzen in der
da
Gruppe.
Da kannst du Routine haben, so viel du willst. Bei einer EM bist du doch immer unter Druck, oder nicht?
Du solltest ja trotzdem fast in jedem Spiel. Warum bist du jetzt bei der EM mehr im Druck als... Natürlich ist es nur alle vier Jahre, aber ich bin ja auch, wenn ich diesen Siegeswillen habe, bin ich auch in einem normalen Meisterschaftsspiel unter Druck.
Hm.
Du musst nur aus diesem Druck musst versuchen, deine Leistung zu bringen.
Das ist und leicht gesagt.
Nochmal, es sind halt auch Spieler, die schon mit diesen Drucksituationen umgegangen sind und auch in ihren Vereinen diese Drucksituation kennen.
Kommen, bevor wir zu den Spielern kommen, zuerst zur Formation, weil da will ich dich als Trainer fragen. Die spielen meistens in einem 3-5-2, 3-4-3, je nachdem. Ein sehr, sehr offensives System. Sehr viel auf Ballbesitz ausgelegt. Was sagt ein
Schnelles Trainer? Umschalten.
Ja, was sagt ein Trainer Carsten Janker zu so einem Spielstil?
Wenn sie mal eins mehr schießen und das auch passiert, gewinne ich lieber 4-3 als 1-0.
Ja, das ist auch meine.
Nein, aber sie haben halt schon nach einer Offensive geballte Ladung. Ja, entweder durch Umschalten und auch, wie du sagst, vielleicht mit Ballbesitz. Aber die letzten Jahre, also jetzt bevor sie das getan haben, war es halt schon sehr mehr mit Umschalten.
Mhm.
Noch einmal, er geht mit diesen Spielern um, die er hat, die er zur Verfügung hat, diese Weltklasse-Spieler. Und da haben sie halt die meisten in der Offensive.
Apropos Weltklasse-Spieler und apropos Offensive, Playmaker, der Quarterback quasi, Belgiens, einer der besten der Welt und das schon über die letzten Jahre. Er hat nicht nur den schönsten Vornamen, den es gibt, sondern mehr Übersicht als die NSA, gefühlvoller als der Bachelor. Kevin
De Bruyne. Wow!
Ja.
Absoluter Topspieler.
Kevin De Bruyne, ja.
Ja, einfach. Der ist sich auch nicht zu schade, weißt du, was ich meine? Ja. Auch wenn du sagst, er ist Quarterback, super Spielverständnis, super Abschluss, der nicht viel reden muss, einfach halt, wie er auf dem Platz steht und marschiert, die Leute mitreißt. Also für mich der Topspieler der Euro, mit einer der Topspieler. Also wir haben genug, aber er ist halt schon bei Man City, spielbestimmend, ja. Also und hat auch einen richtigen Entwicklungsschritt gemacht. Ja. Das ist jetzt nicht mehr wegzudenken. Also Werder Bremen, Wolfsburg, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Ja. Und hat sich da zum absoluten Chef in City.
Wenn man überlegt, dass José Mourinho gesagt hat, für den reicht es nicht bei Chelsea. Das ist ja auch...
Ja, aber das ist halt auch wieder so eine Geschichte mit dieser Wohlfühlgeschichte. Vielleicht hat er sich in dem System oder vielleicht war die Zeit auch noch nicht reif dafür. Hm. Aber so kann es manchmal gehen bei Spielern.
Der Typ hat keinen schwachen Fuß. Ich habe dazu eine lustige Anekdote.
Findest du? Also ich glaube, noch einmal, ich habe lieber einen Weltklasse-Rechten als zwei gute.
Ja, aber der hat zwei Weltklasse. Ja, boah, der kann mit rechts. Also mit
links habe ich noch nicht so viel gesehen.
Boah.
Ehrlich?
Na, und wie auch noch. Der kann aus 30 Metern, kann er den mit dem Linken auch ins Kreuz. Genau, da, das ist links. Mhm. Macht er sofort.
Weil er Kevin heißt.
Weil er Kevin heißt.
Okay.
Aber da gibt es eine lustige Anekdote. Ich erzähle es
jetzt. Wegen Kevin, trotzdem. Oder was?
Ja, nein. Okay.
Kevin allein in Manchester, oder was?
Er hat im Garten hat er als Kind Fußball gespielt und hat viele Blumen und Töpfe zerstört. Und dann haben ihm die Eltern gesagt, du spielst jetzt nicht mehr mit dem rechten Fuß, du spielst nur noch mit dem linken Fuß.
Ist eine Möglichkeit, ne?
Jetzt ist er beidfüßig.
Ah, okay.
Ja.
Ist aber jetzt nicht so wirklich... Und ich habe wirklich jetzt sogar City-Spiele in letzter Zeit sehr viele gesehen. Ist nicht in meinem Kopf. Er ist ganz klar ein Rechter für mich. Er kann wahrscheinlich das auch was mit dem Linken, aber ja. Er ist ja schon, weil ich habe in meinem Leben Andi Brehme, dem war es wirklich wurscht, wenn das noch jemand was sagt, Andi Brehme.
Ja. Für die Jungen, das war so ein Verteidiger links-rechts.
Links-rechts und das war dem wirklich wurscht. Michael Ballack. Dem war es auch ziemlich wurscht. Ja. Es ist halt natürlich ein Riesenvorteil.
Du hast Kevin Pitic vergessen, aber macht nichts.
Kevin, ich habe dich ja noch nicht kicken sehen.
Zum Glück wahrscheinlich.
Zum Glück wahrscheinlich.
Ich habe mich jetzt bewegt, Entschuldigung. Kevin De Bruyne ist Akademiespieler gewesen und hat gesagt, die Zeit in der Akademie war mit die einsamste Zeit in seinem ganzen Leben. Du als Akademiespieler, gibst ihm recht oder wie fandest du Akademie? Weil es werden jetzt viele junge Talente zuhören, die sich denken, ja, vielleicht hätte auch ich die Chance auf einen Akademieplatz. Ist das der mittlerweile normale Weg oder geht es auch anders? Und ist Akademie gut oder schlecht?
Boah, vier Fragen, fünf Fragen auf einmal. Okay, also, es geht anders.
Ja.
Aber du wirst ja ausgewählt und du hast ja auch ein bisschen öfter Training dann. Also Akademie auf jeden Fall für mich ein absolutes Ja. Ich war jetzt, natürlich bist du von zu Hause weg, du bist in einem Internat, du hast einen Ablauf. Wir sind um 5:30 aufgestanden, zum Frühstück gejefft, dann Schule 3 Stunden, dann Training. Aber das war zur damaligen DDR noch extremer. Also wir sind, glaube ich, auf 8 Trainingseinheiten gekommen die Woche. Das ist jetzt nicht mehr, glaube ich, so extrem, sondern da wird auch geschaut auf die Regeneration schon. Mhm. Aber ein absolutes Ja. Du hast einen gewissen Ablauf und du bist von zu Hause weg. Also kann es auch ein bisschen einsam sein, wenn du dich einfach, weil du dich einfach wohler fühlst auch zu Hause, ja, du hast dein Umfeld und das alles. Aber für mich ein absolutes Ja. Akademie, Sportschule oder was auch immer wie der Name ist. Aber es muss ja nicht immer so weit weg sein. Also kannst du, es gibt ja jetzt auch schon in den meisten großen Städten gibt es ja Fußballschulen. Ja. Und deshalb ist es dann auch nicht mehr so, nicht so schlimm. Aber es ist ein Schritt. Ich war 12, ja. Und das ist dann halt schon ein Riesenschritt. Aber wenn du dieses Ziel hast, Fußballprofi zu werden, machst du das, wenn du die Möglichkeiten hast. Mhm.
Ja.
Also so habe ich so ich es.
Ist wahrscheinlich auch für den Lebenslauf nicht so schlecht, wenn man sagen kann, hey, man ist Akademiespieler.
Das beinhaltet auch immer nicht, dass du es schaffst. Noch einmal.
Nein.
Du musst dir vorstellen, in der Akademie, Österreich, komm, wenn die Akademie fertig ist, kommen ja so und so viele Spieler raus. Kommen 100 bis 150 Spieler raus. Und davon schafft es ja nur einen Bruchteil. Mhm. Also was ich nur immer mitgeben kann, ist Fußball ja, Ausbildung genauso wichtig. Schule, Lehrberuf, studieren, was auch immer.
Eine gute Ausbildung hat auch Romelu Lukaku.
Ah, absoluter Büffel.
Ja, für mich aber schwierig.
Warum?
Ja, wahnsinnig guter Stürmer, braucht man nicht diskutieren, aber für mich nicht absolute Weltklasse. Jetzt... Also, er ist fußballerisch
limitiert. Im Moment gibt es nur einen absoluten Weltklasse-Stürmer.
Ah ja, und wir alle wissen, wie er heißt.
Ja.
Liebe Grüße, Robert.
Ja, Gerd Müller.
Ja, so gut, alles klar. Du, ich würde dich trotzdem gern fragen, es gibt bessere Neuner. Ja, wir haben auch gerade einen davon gehört. Aber
weißt du was, es gibt auch sehr viel schlechtere Neuner.
Ja, aber die sind ja
noch einmal, du musst auch, er hat in allen Ligen, wo er gespielt hat, hat er wahrscheinlich immer zweistellig genetzt. Ja, hat auch in der Nationalmannschaft sehr viele Tore geschossen.
Ja.
Und er gehört zu den besten Stürmern.
Das stimmt.
In Europa.
Das stimmt. Er hat bei Inter zum Beispiel schneller mehr Tore erzielt als Ronaldo El Fenomeno. Und er hat einen wahnsinnig schnellen Schuss. Er ist unfassbar schnell. Der kann was, sonst würde er auch nicht bei Belgien in der Nationalmannschaft spielen. Schuss.
Ja. Oder einen starken Schuss.
Sie haben Eden Hazard, sie haben Thorgan Hazard, die zwei Brüder, die miteinander, da werden sie auch die
Eltern freuen. Ja, da muss man natürlich auch noch abwarten, wie der reinkommt. Ja,
Eden Hazard?
Ja.
Du meinst nach der Verletzung?
Nicht nur, man muss ja das Ganze sehen, ne? Also mit den Verletzungen.
Ja.
Also es ist ja nicht nur eine. Gucken auch, mit welchem Gewicht er ins Trainingslager kommt. Das kann ja auch entscheidend sein, ne? Weil noch einmal, wenn du dann, sagen wir mal, 5 bis 7 Kilo abnehmen müsstest, um auf dein Idealgewicht zu kommen, das macht ja auch was mit dem Körper. Und du musst heutzutage, musst du ja fit sein, weil der Fußball einfach so schnell ist. Und das hat er einfach nicht hingekriegt.
Ja, aber für mich bleibt es trotzdem unverständlich, dass ein Typ wie Eden Hazard von Chelsea zu Real Madrid wechselt und dann mit 10 Kilo Übergewicht daherkommt.
Ich glaube, die meisten, für die war es sehr verwunderlich. Ja. Aber das muss er für sich klar machen.
Und das Ding ist, es gibt ja Geschichten über ihn, da hat Philippe Luis einmal erzählt, der konnte essen, der konnte trinken, so viel er will. Am nächsten Tag hat er halt alle im Training zerstört. Also der kann auch zeigen, auch mit Übergewicht, glaube ich.
Ja,
der kann
aber uns irgendwann bei der funktioniert es nicht mehr. Bitte? Irgendwann geht es nicht mehr.
Ja, na gut. Wir werden es ja sehen bei der EM. Ich habe noch eine ganz lustige Geschichte aus dem Belgien-Kader, weil eine Hörerfrage gleich mit rankommt.
Ehrlich?
Ja, der Kevin De Bruyne hat nämlich ein Buch geschrieben, beziehungsweise es wurde für ihn geschrieben, aber in diesem Buch hat er erzählt, dass seine damalige Freundin ein Verhältnis mit dem belgischen Nationaltormann hat, Thibaut Courtois, und Marc Wilmots, damaliger Trainer, hat das auch mitbekommen, weil es die ganze Welt mitbekommen hat, und hat den Kevin De Bruyne dann gefragt, du, das ist für die Harmonie natürlich nicht gut, soll ich ihn raushauen? Kevin De Bruyne hat gesagt, nein, der ist gut, der ist wichtig, den werden wir brauchen und so professionell sind wir. Mittlerweile, sagt der Verband, sagen die Sprecher, sie verstehen sich gut und sie können darüber lachen. Das ist ja immerhin, ich glaube, 9 Jahre her. Aber Hörerfrage von meinem Podcast-Hörer Kreuzi, wie geht man mit Streitigkeiten im Team um, beziehungsweise teilweise auch mit fehlender Harmonie?
Kommt auf das Thema an, durch was das passiert ist. Du kannst ja Streit haben durch ein Trainingsspiel. Mhm. Da hat der Zocki Barisic zum Beispiel diese zwei Streithähne beim Auslaufen Hand in Hand laufen lassen. Und dann war es, ja. Und dann war es dann in der Kabine auch wieder gegessen. Also es gibt natürlich auch Situationen, oder dass man gegeneinander ist, dass was länger ist. Und da muss man dann auch entscheiden, ob ich mich von jemandem trennen muss. Mhm. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, immer dieses Gespräch zu führen. Erst unter 4 Augen, dann unter 6 Augen, wenn es jetzt nur die 2 sind. Und dann das wichtig ist, das Beobachten und wie ist das Klima der Mannschaft oder auch die Leistung beeinflusst.
Ich gebe dir absolut recht. Und ich muss hinzufügen, für solche Geschichten wie die von Zorge Barisic, die du gerade erzählt hast, gibt es solche Podcasts.
Ja, ja.
Werde ich nie wieder vergessen.
Ja, wir haben sind ausgelaufen und die beiden mussten vorne laufen, Hand in Hand.
Danach haben sie sich nämlich anverstanden.
Ja, auf jeden Fall war es gegessen.
Okay, mit dabei, wir kommen zum nächsten Gruppengegner, Russland. Russland dabei, werden sich jetzt viele fragen, wie geht denn das? Russland eigentlich wegen Dopingvorwürfen gesperrt. Darf bis zum 16. Dezember 2022 unter seinem offiziellen Namen an keinem globalen Sportevent teilnehmen. Also nicht an den Olympischen Sommerspielen, nicht an der Fußball-WM 2022, aber an der Euro. Der Grund, die Welt-Anti-Doping-Agentur sagt, es ist nur ein kontinentales Sportereignis. Also die Russen sind mit dabei. Beim letzten großen Turnier, das war Heim-WM, sind sie weit gekommen, sie haben Spanien ausgeschalten. Also die sind nicht zu unterschätzen.
Und also die Russen, ist dein Geheimfavorit?
Nein, nein, nein.
Ach so.
Ja. Die Russen sind allererste Europameister und es gibt Putin in der
Politik. Wie bitte?
Sie sind der allererste Europameister.
Ja, 1960.
Ja, gut. Und es gibt Putin in der Politik, es gibt Tschetschesow.
Wer war Torhüter? 1960.
Stanislav? Nein, das kann gar nicht sein.
Yashin, oder?
Was?
Lev Yashin hieß er, glaube ich.
Das weiß ich gar nicht. Ah, Yashin.
Ich glaube, kann das sein?
Einer der besten Torhüter aller Zeiten.
Also jetzt von damals auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube aber, dass der ein Tor... Also wahrscheinlich kriegen wir jetzt einen auf dem Deckel, aber für mich, glaube ich, war 1960, waren ja die ersten, wie du sagst, erste Europameister war, glaube ich, Lev Yashin
hieß er. Ich habe nur gehört, dass es einer der Besten der Welt sein sollte.
Also das gewesen, damals gewesen, genau,
der Beste, einer der Besten. Ja, ja. Also in der Geschichte auch. Ja. Lustig. Aber apropos Tormänner, Stanislav Tschetschesow, der wird da auch noch was sagen.
Yep. Ja, Innsbruck.
Ja. Ja, jetzt pass einmal auf.
War auch schon mal Trainer.
Kurzes Quiz. 27. Spieltag 1996, es war der 13. April, ein Samstag. Rapid gegen Tirol. Ergebnis 3:1.
Welches Jahr?
1996.
Ja, ja, welcher Monat, entschuldige?
April 1996, das Ergebnis 3:1. Okay. Carsten macht das Tor zum?
1:1.
3-0.
Okay.
Ja, gut. Na gut. Aber
das Stanislav, Eigentor, oder?
Stanislav Tschetschesow ist seit 2016 bei der Spornaja, der längst dienende Russland-Teamchef, und spielt eine komplett verrückte Formation, 3-3-3-1.
Also ich habe es mit diesen Formationen, man braucht natürlich eine gewisse Grundformation.
Ja.
Aber ich glaube, oder das ist mein Ding, wo ich dran glaube, ist, die Positionen müssen besetzt sein, die du bespielen möchtest. Ob es jetzt außen, ob es in der Mitte ist, muss Anspielstation geben. Du musst entscheiden, wann kann ich nach vorne spielen, wann ist es auch immer wichtig, den Ball zu behalten. Dann natürlich mal beim Ballbesitz auch erholen, was auch wichtig ist, und den Gegner vielleicht laufen zu lassen. Deshalb ist es, ob jetzt 3-3-3-1 oder 10-0. Wie
es gibt ja gleiche Formationen, aber verschiedene Spielsysteme.
Ja, ja, klar.
Okay, die Türken haben Yilmaz, haben wir schon in der letzten Folge besprochen, und die Russen haben Artem Chuba mit 27 zum Stammspieler geworden, jetzt ist er Kapitän, und es ist ein sehr verrückter Vogel. Bevor ich erzähle, warum, frage ich dich, wer war so in deiner Laufbahn, während deiner Karriere der verrückteste Vogel, mit dem du gespielt hast oder als Gegner hattest?
Ja, der mal einen Blödsinn im Kopf hatte, war Giovanni Elba.
Warum?
Ja, keine Ahnung, es war halt, hat sich immer was einfallen lassen. Es gibt ja, wo er das Tor in Wolfsburg, wo er sich dann diese Decke einwickelt. Dann war er in Köln, springt er mir nach seinem Tor an und schlägt mir meinen Ohrwaschel aus. Also er hat immer einen Blödsinn im Kopf gehabt.
Ja. Artem Chuba ist auch so ein bunter, verrückter Vogel. Der ist Zenit St. Petersburg.
Bei der Meisterfeier irgendwie was mit dem Spider-Man? Nein.
Deadpool.
Ah ja.
Ja, sehr gut. Ist er mit dem Deadpool-Kostüm zur Meisterfeier gekommen und hat sich so die Medaille abgeholt. Verrückter Vogel und auf jeden Fall ein Garant für Tore. Augen aber auch auf Mario Fernandes. Klassischer russischer Name.
Ja, klar.
Rechts außen ist quasi der russische Philipp Lahm, der Pferdelunge die ganze Zeit von vorn nach hinten rennt. Und ein ganz, ganz spannender Name ist Alexander Golovin. Das Jahrhunderttalent der Russen war immer wieder dabei, ist jetzt im besten Fußballeralter 25 geworden, konnte aber noch nie so wirklich überzeugen bei einem großen Turnier und generell auch bei seinen Vereinen. Er spielt bei Monaco, das ist jetzt nicht so schlecht, aber das ist angeblich könnte ein Weltstar werden. Und deswegen folgende Frage, es gibt immer wieder ein Problem mit jungen Talenten.
Ja, weil Talent reicht allein noch nicht. Also du brauchst ab und zu auch das Quäntchen Glück,
ja. Ja.
Und du brauchst einen Schädel dafür, das durchzuziehen. Weil es gehört mehr dazu, als nur ein Talent zu sein. Du hast mehr zu investieren, nicht nur als Talent, sondern das hat sich ja gewandelt. Dieser Job ist nicht mehr 3-4 Stunden am Tag. Dieser Job ist 8-9 Stunden plus den ganzen Lebenswandel auf deine gesamte Karriere. Ich sage, man muss nicht leben wie ein Priester, aber du musst entscheiden können, wann kann ich heute mal weggehen. Aber sonst habe ich darauf zu achten, dass mein Körper den besten Zustand hat, den es gibt. Und dazu Ernährung, Schlaf, Extraschichten, alles das gesamte Paket. Und darauf muss ich achten.
Die Russen werden darauf achten, dass sie mindestens Zweiter werden. Aber da gibt es noch immer meinen Geheimtipp.
Dänemark.
Ja, nicht Finnland. Ich glaube tatsächlich, die Dänen könnten sehr, sehr spannend werden.
Immer wieder.
Ja.
92 Europameister.
Ich wollte dich darauf ansprechen.
Ja. Ich habe auf Netflix, also ich würde jetzt sagen, so die schauspielerischen Leistungen waren jetzt nicht so überragend,
ja.
Aber gab es die Geschichte, wo es so das erklärt haben, weil sie ja sind zu der Euro gekommen, weil der Jugoslawien-Konflikt war und die nicht teilnehmen. Die waren nicht dabei.
Ja.
Und sind dann Europameister geworden.
Ja.
Aber es war sehr interessanter Film.
Und jetzt bitte ich kurz einmal die Regie, die Spieler anzuzeigen, weil ich finde, es wird auch vor allem sehr, sehr spannend sein. Es ist eine Gruppe, danke an die Regie an der Stelle, wo zwei Teams Heimrecht haben. Die Russen spielen in St. Petersburg.
Die Russen spielen in Kopenhagen.
Die Dänen spielen eigentlich in Kopenhagen.
Wir hatten das Heimspiel Dänemark.
Dänemark hat das Heimspiel in Kopenhagen gegen Russland.
Ja, das war meine Frage, okay.
Also das ist meiner Meinung nach so das Entscheidungsspiel. Und
um den ersten Platz.
Um den zweiten Platz. Und da wird es dann wahrscheinlich schon ein Vorteil sein, dass die Dänen vor Publikum zu Hause spielen werden können.
Ist sicher ein Vorteil.
Ja, aber anscheinend kein großer für dich.
Das haben wir ja schon besprochen mit diesem Heimvorteil, ne? Es kann natürlich auch der Druck zu groß werden, die Erwartungen. Aber ich glaube, wenn man sich beide Mannschaften, wird es halt, wäre es interessant.
Ja. Naja, die Dänen, ich sage deswegen Geheimtipp, haben ein Prunkstück Mittelfeld mit Eriksen, Lasse Schöne, Højbjerg, Delaney. Also die haben Übersicht, Klasse, die haben Stabilität. Die haben überhaupt, der ganze Kader ist internationale Klasse. Und weil ich gerade Højbjerg angesprochen habe, wir hatten Mehmet Scholl zu Gast. Mhm. Wer die Folge verpasst hat, podcasten.com.
Müsst ihr euch anschauen.
Sehr unterhaltsame Folge geworden. Und Mehmet Scholl hat über Højbjerg gesagt, er hatte die komplette B-Jugend übersprungen, ist dann gleich in die A-Jugend. Und damals schon so selbstbewusst mit so einem super Kopf und konnte kicken wie der Teufel. Michael Tarnert hat ihn mal bei einem U17-Länderspiel entdeckt, hat Uli Hoeneß angerufen, hat gesagt, Uli, wir brauchen Geld, wenn aus dem nichts wird, kannst du mich feuern. Jetzt ist er
Tottenham.
Mittelfeldmotor bei Tottenham und wird auch sehr, sehr wichtig sein bei der EM.
Das auf jeden Fall, aber da siehst du, wie lange du auch einen Atem brauchst. Also es hat ja auch nicht so wirklich funktioniert bei ihm. Ne? Hm. Also hat so wirklich den Durchbruch bei Bayern nicht geschafft, was schwer ist. Und dann auch die nächsten Stationen. Ich glaube, 1-2 waren es noch. Eine, die dann wieder nicht so ganz gut und dann ist es immer besser geworden. Hm. Und jetzt ist er Dreh- und Angelpunkt bei Tottenham.
Ja, bei Southampton hat er sich auf jeden Fall in die Auslage gespielt und bei Spurs ist er halt wirklich auch sehr, sehr wichtig.
Dass du auch einen gewissen Zeit in Anspruch nimmt, um dann diese Klasse auch zu erreichen und auch einen langen Atem. Und noch einmal, du musst investieren.
Ja. Kinder von berühmten Persönlichkeiten
schwierig.
Haben es nicht immer einfach.
Schwierig.
Aber, ist jetzt ein Name, den du vielleicht nicht so gern hören wirst, Kasper Schmeichel.
Du, mit dieser alten Geschichten, Kasper Schmeichel, ja? Das war die gleiche Position.
Der hat es dann doch geschafft, sich durchzusetzen. Ist eine Bank, genau wie die Verteidiger vor ihm. Ich meine, das sind Riesen und Kanten wie Westergaard.
Nein, das sind denen.
Und du schimpfst wegen meinen Witzen.
Ich fand
den
gut.
Aber den schreibe ich mir auch. Ja, gut, ja. Und dann gibt es noch vorne Yusuf Paulsen. Früher war der wurde als Verteidiger geschult.
Ja.
Das musst du mal vorstellen. Und bis die Leute dann irgendwann gesagt haben, hey, nein, der gehört nach vor. Der hat sich in seiner ersten Saison bei Leipzig eine Wohnung mit einem gewissen Joshua Kimmich geteilt. Und der hat, finde ich eine schöne Geschichte, auf seinem Rücken oft nicht Paulsen stehen, sondern Jurari. Also falls ihr euch wundert, warum da Jurari steht, sowohl im Club als auch in der Nationalmannschaft, trägt er den Namen am Rücken in Gedenken an seinen Dad. Das finde ich ganz schön. Das ist eine süße Geschichte. Neben ihm Braithwaite, der bei Barcelona ist, wo ich nicht verstehe, wie der so weit kommen konnte. Der hat sogar eine Ausstiegsklausel von 300 Millionen Euro. Für mich ein Geheimtipp.
Dann kaufen wir uns mal gleich zwei Spieler von der Sorte.
Ja, genau. Für mich ein Geheimtipp. Duell mit Russland wird wahrscheinlich entscheidend sein.
Ja, oder Russland und Dänemark kommen weiter. Dann ist mein Favorit raus.
Glaubst du?
Ja, noch einmal, du hast ein gewisses, Belgien startet gegen Russland, ja? Sagen wir mal, Belgien gewinnt, Dänemark gewinnt gegen Finnland.
Ja.
Dann müssen die Russen schon Finnen schlagen. Dann spielt Dänemark gegen Belgien unentschieden und dann müssen die Russen gegen Dänen gewinnen, oder?
Ja, auch. Ja, bei der EM kann alles passieren. Es kann auch Finnland,
apropos. Wir sollten uns ein Phrasenschwein hier.
Das ja, ich
bei der
weiß.
Bei der EM kann alles passieren.
Ja, na gut, der war
ich müsste sicher auch einzahlen.
Der ist schon auch viel öfter als ich.
Ehrlich? Findest du?
Na, auf jeden Fall.
Na, du redest ja mehr als ich.
Ich rede, aber...
Okay.
Willst du weitermachen?
Ja. Ich hab aber trotzdem irgendwie eine coole Gruppe. Aber allgemein sowieso so eine Euro ist dann wirklich sehr interessant, wie sich das Ganze dann noch entwickelt.
Schließen wir die Gruppe ab mit Finnland. Finnland...
Hey. Heißt das doch, oder?
Ja, gut. All eyes on Pukki. Sie sind Außenseiter, sie haben nichts zu verlieren. Und mit dem freien Aufspielen könnten sie ja vielleicht auch was reißen. Oder nicht?
Dabei.
Ja.
Sind dabei.
Sie sind zum ersten Mal dabei. Immerhin, Sie haben in der Quali Frankreich 2-0 geschlagen. Und Frankreich, wir wissen alle, was die für einen Kader haben. Seit 5 Jahren ist Marco Kanerva Trainer. Und der Typ ist mittlerweile eine finnische Legende. Er hat eben die Finnen zum ersten Mal zur EM geführt. Hey. Er hat es auch 2009 schon mit der U21 geschafft. Und vor allem ist bei dem bezeichnend der Spielerumgang. Das ist so ein Man-Management. Wir haben es bei Christian Fuchs. Auch die Folge kann man sich nochmal reinziehen online auf meinpodcasten.com. Hat gesagt, dieses Man-Management ist extrem wichtig. Das ist so ein Typ, der sehr viel spricht mit jedem einzelnen Spieler. Frage an dich als Trainer, wie wichtig ist Kommunikation? Weil Ole Gunnar Solskjaer zum Beispiel sagt, er hält sich vom Team eher fern. Ich denke mir aber, je persönlicher, desto besser.
Ja, es muss, glaube ich, mehr so Phrasen, jeder seinen Weg finden, wie er das handhabt. Weil der Solskjaer ist jetzt auch nicht jetzt unerfolgreich. Ja. Ja. Ich glaube, du hättest sie gerne erfolgreicher.
Ist okay
für Anfang. Also die dürfen wieder Champions League spielen.
Ja.
Weil die letzte Zeit war ja immer
Euroleague.
Ne, aber du wolltest doch. Aber Führung von Mannschaft und Spielern muss mit Kommunikation. Und für mich ist das A und O. Halt in Gesprächen. Es fängt ja, wie kritisierst du Spieler? Es gibt Spieler, die kannst du vor der Gruppe kritisieren. Es gibt Spieler, die kannst du nur unter vier Augen kritisieren. Ja, die du zur Seite nimmst, hey, das passt nicht. Mhm. Aber wenn du sie vor der Mannschaft kritisierst, ist das vielleicht, werden sie dadurch nie wieder ihre Leistung bringen. Also es passiert ja auch viel schneller, dass man auf einmal diese Mannschaft verliert. Und Mannschaftsführung, da musst du deinen Weg finden und du musst natürlich auch den Weg finden, was für diese Mannschaft gerade am besten ist. Mhm. Aber mit Reden kommen die Leute zusammen. Mhm. Also es gibt wir machen eins. Aber es ist ja sehr komplex und wichtig ist halt, dass du mit deiner Staff die gleiche Sprache sprichst. Es gibt natürlich auch Spieler, die können jetzt mit dem Cheftrainer nicht. Es gibt auch Spieler, mit denen musst du gar nicht reden. Mhm. Weil erstens sind sie Stammspieler, die brauchen nicht so viel Zuspruch. Es gibt dann auch nur Spieler, die mit dem Cheftrainer gar nicht reden, sondern mit dem Co-Trainer oder nur mit dem Physio. Und das ist halt sehr umfangreich. Du musst die Staff coachen, du musst den Verein als Trainer jetzt, du musst die Staff, die hinter dir ist, coachen, du musst den Verein coachen oder mit dem Verein auf einer Länge plus das Team. Also es ist ja eine Riesenaufgabe.
Ich drifte kurz ab, aber Zwischenfrage. Gibt's dann, oder ist es dir das oft passiert, dass Spieler dann zu dir kommen, weil sie mit dir reden wollten? Weil das und das
nicht passt? Das kommt natürlich vor. Also bei mir ist es so, ist es immer offen. Hat einer ein Problem, kann er gerne ein Gespräch haben.
Okay.
Ob er dann die Antworten kriegt, die ihn zufriedenstellen, ist natürlich ganz was anderes.
Nein, du gibst immer Antworten.
Der Spieler weiß aber bei mir, woran er ist.
Ja.
Das ist jetzt meine persönliche. Und ein Spieler, ob du ihn jetzt vor der Mannschaft kritisierst oder persönlich kritisierst, Spieler wollen die Wahrheit wissen. Wie denke ich darüber? Was kann er ändern, dass er jetzt Stammspieler oder dass er in den Kader kommt?
Mhm. Zurück zu Finnland. Lukas Radetzky. Hey. Bei mir zieht er noch immer.
Ich finde ihn gut.
Ja, ist leider nicht schlecht. Lukas Radetzky haben wir, Sportler des Jahres in Finnland, Leverkusen-Goalie, der hat Qualität, das wissen wir. Und Pukki ist mit...
Aufgestiegen wieder, ne?
Ja, aufgestiegen mit...
Eigentlich wollte er Eishockey spielen.
Mit Norwich. Wegen Puck. Und du, nochmal, du beschwerst dich wegen meinen Witzen? Alles klar.
Ja, aber du bist so trocken. Das müssen wir ein bisschen... Vielleicht gibt es welche, diese ein, zwei Leute, die darüber gelacht hätten.
Ja. Es gab sie sogar sicher.
Ja, klar.
Hier einer davon.
Ja. Okay, Pukki.
Aber
Pukki. Schalke gespielt?
Ja, aber bei Schalke hat es nicht geklappt. Vielleicht lag es auch an Schalke. Witz. Alles klar.
Da waren sie noch erfolgreich.
Ja, gut.
Ja, da waren sie noch in der ersten Liga.
Wegen
wow.
Hey, wir lachen nicht, es hören und schauen ein paar Schalke-Fans. Die haben mich verärgert. Hey, er kommt auch wieder in die Bundesliga.
Okay. So wie Hamburg.
Ja. Gut. Pukki erzielt in der Qualifikation übrigens 10 der 16 Tore für Finnland.
Ja, sollte man aufpassen.
Es ist wahrscheinlich kein schlechter Tipp. Aber der nächste Goalgetter steht in den Startlöchern Markus Fors, 21 Jahre alt. Dortmund will den haben. Also ein junges Talent.
Dortmund ist ja dafür bekannt, ein gutes Auge zu haben für, sagen wir mal, 17- bis 19-, 20-Jährige, ja. Wo sie, glaube ich, aber einen sehr guten Weg und auch eine sehr gute Spieler gehabt haben.
Ja, aber long story short.
Aber es ist natürlich auch interessant für die englische Liga, entschuldige, weil die Engländer mögen halt auch diese nordische Mentalität, Schweden, Finnen, Norweger, weil sie halt eine sehr gute Mentalität haben. Ja. Und die wurden halt auch, sind auch sehr, sehr gerne gesehen in England.
Gute Arbeitsmoral.
Ja. Nicht nur gute Arbeitsmoral, sondern auch auf dem Spielfeld.
Apropos Moral, dazu kommen wir gleich. Aber long story short, no Jari Littmanen, no party.
Wie bitte?
No Jari Littmanen, no party. Weil, ich meine, mit Pucki allein wird es wahrscheinlich eher weniger was, nehme ich an.
Ja, ja.
Es sei denn, übrigens, Sisu wird wahr. Hast du schon mal davon gehört?
Nein.
Ich glaube, viele andere auch nicht, ich davor auch nicht. Das Wort Sisu beschreibt eine mentale Ureigenschaft, die den Finnen nachgesagt wird. Eine Mischung aus Willensstärke, Mut, Kampfgeist in aussichtslosen Situationen, Belastbarkeit und Ausdauer.
Okay.
Also die beschwören dieses Sisu. So wie bei den Isländern bei der WM, die könnten, wenn sie vielleicht irgendwie...
Ja, noch einmal, wie du schon vorher gesagt hast, sie haben nichts zu verlieren.
Ja.
Ja. Sie werden dabei sein.
Letzte Frage, bevor wir die Runde abschließen. Es war der Samstag, der 2. Juni 2001, 19 Uhr im Olympiastadion Helsinki. 36 Zuschauer. Ergebnis zwischen Finnland und Deutschland?
2-2. Du hast 36 Zuschauer waren nur?
36.000.
Ich habe nur 36 verstanden.
Ja, dann habe ich
es jetzt gerade überlegt.
2-2 ist richtig.
Ja.
Carsten Janker schießt ein Tor.
2.
Das zweite zum Ausgleich. Weißt du die Minute auch noch?
Waren das keine 2 Tore?
Ja.
Ich habe doch 2 Tore geschossen, oder? Aber habe ich nur ein Tor geschossen?
Ich habe jetzt nur eins gefunden. Aber wie gesagt, meine Recherche ist nicht immer die beste.
Aber dann habe ich das Tor zum 2-2 gemacht.
Ja.
Minute? Zweite, 76.
72. Du Hund.
Du.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Warum ich das frage, wir werden uns das in der nächsten Folge nochmal genauer anschauen, warum ich dir solche Fragen stelle in diesen Folgen.
Okay.
Aber ja, das ist tatsächlich richtig. Wir schließen jetzt mal diese Runde ab und diese Gruppe. Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. Wer kommt weiter?
So wie es da steht.
Belgien
vielleicht, also Belgien an 1, denen sehe ich an 2 und vielleicht die Russen über die beste Punktzahl, weil ich denke, dass Finnland sehr viele Punkte abgeben wird.
Trotz Sisu?
Mhm. Mhm.
Na gut.
Trotz Pucki.
Wir werden schauen, ob das Orakel Janka recht behält und hoffen sehr, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Nächste Folge von
My Podcasten Spezial.
Dem EM-Spezial, um in EM-Fieber zu kommen. In diesem Sinne, bleibt gesund und...
Und was?
Hey, hey.
Hey, hey, und wir sehen uns wieder.
Tschüss. Warte. Warte. Lass mich noch gemütlich hinsetzen. Es geht.
Sitzt du gemütlich? Warte, ich setze mich auch gemütlich
hin. Ja, setz dich auch gemütlich hin. Ich weiß noch nicht.
Ich darf mich nicht bewegen.
Aber egal. Hey, hey.
Hey.
Privet.
Hey.
Und bonjour.